Ja, bezeichnen. Also das Projekt hatte ursprünglich mal einen Namen. Das war Fanfarov. Das gab es schon vor einigen Jahren mal. Matthias und meine Wenigkeit haben zusammen gespielt. Und da wir eine Mischung sind aus Fanfaren und Osteuropa und Allgäu und Weltmusik und Schlagzeug, haben wir uns für Fanfarov entschieden. Das ist ein Duo gewesen ursprünglich. Und heute haben wir noch mit zwei Gästen gespielt, Amit Nadig und Nivedita Sharma. Und das ist jetzt etwas ganz Neues. Also einen konkreten Namen dafür gibt es noch nicht, würde ich sagen. Aber momentan arbeiten wir mit dem Titel Fanfarov featuring Amit Nadig und Nivedita Sharma.
Indische Barockmusik, oder?
Barockmusik war ja auch viel improvisiert, haben viele Menschen vergessen. Da gab es auch ganz lustige Sachen. Zum Beispiel in der Trompetenliteratur sieht man so Silben in der Barockmusik, wo so Sachen draufstehen wie zum Beispiel Güdle, Dike, Tana, solche Silben, wo man ganz sicher davon ausgehen kann, dass die eigentlich geswungen haben im Barock. Und das finde ich total lustig. Erstens, dass man im Barock wahnsinnig viel improvisiert hat und sich die Trompeter auch getroffen haben und haben einfach mal gejammt mit ihren Naturtrompeten, weil es gab ja keine Ventile. Und auch sonst gab es halt ganz, ganz viel Improvisation. Auch ganz üblich war, dass man, wenn man eine Wiederholung hat, dass man bei der Wiederholung halt Variationen einbaut, Verzierungen macht. Alles Sachen, die verloren gegangen sind in der Klassik, auf Kosten der Perfektion. Ja, also auf eine Art ist es ja schon barock, weil die Inder in ihrer Klassik zu 99% improvisieren und sogar noch viel weiter sind, wie wir im Barock waren, in der Improvisationshinsicht. Es ist fast verdreht. In Indien ist es so, dass die Volksmusiker eigentlich fast nur fixe Abläufe spielen und die wirklichen klassischen Musiker in Indien improvisieren zu 99%.
Oder um Ravi Shankar zu zitieren, 95% of Indian Music is improvisation.
Da hat er aber doch untertrieben. Also ich finde, das ist eigentlich eher mehr. Aber vielleicht ist es auch, ja, je nach halt, Künstler, je nach Entscheidung, wie viel man machen will. Aber es passieren da so Sachen, wie dass dann sich die Musiker einfach treffen, dass die keine Sekunde zusammenproben, sondern dass jeder sich selber vorbereitet und jeden Tag teilweise 20 Stunden übt. Die üben so viel, das kann man sich heutzutage im Westen gar nicht vorstellen, auch rein technisch nicht.
Die ganzen Ragas erstmal kennenlernen, ne? Die es überhaupt gibt. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, wie viele.
Also eigentlich die Anzahl ist unerschöpflich, weil man auch ständig neue Ragas dazu komponieren kann, sozusagen. Aber es gibt weit über 100 Grundragas im Norden Indiens zumindest. Also das ist die Musik, die ich jetzt seit fast 11 Jahren studiere intensiv. Der Matthias hat sich mit
Ja,
südindischer
und
Musik
jetzt schauen wir
beschäftigt.
mal, weil so in der Klassik, da gibt es grundsätzlich vor allem zwei, drei Skalen, die aber dann halt von verschiedenen Funktionen gespielt werden. Und dann später hat man noch ein paar mehr erfunden, Messier und so weiter. Aber eigentlich im Vergleich wahnsinnig wenig. Aber wir haben halt dafür diese Horizontalität. Na, das heißt anders. Nach oben heißt.
Vertikal heißt es.
Vertikal haben wir genau. Also wir haben halt Harmonien und die haben halt nur horizontal. Das ist der große Unterschied.
Barock meinte ich jetzt natürlich auch, weil diese große Lust am Spielen, das habe ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen als Barock empfunden, dass man sozusagen so richtig miteinander explodieren kann.
Interessant, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das freut mich. Also ich bin Barock-Fan und auch bei Kirchen, wenn die einfach Spaß haben wollten, wenn die einfach sich eine Kirche bauen wollten oder die Könige, dass sie halt ihr Haus hatten, wo sie halt Spaß hatten und wo halt ein paar nackte Frauen an der Wand waren, dann kann ich das viel mehr verstehen, wie wenn man irgendwelche Bilder sich aufhängt, wo man sich selber vor einem Schlachtfeld darstellt oder als irgendwas, was man eigentlich gar nicht ist.
Bemerkenswert fand ich auch jetzt bei den südindisch beeinflussten Momenten, dass der Weg zum Lateinamerikanischen zum Beispiel gar nicht so weit ist.
Ja, gut, das ist was ganz Neues, was wir halt probieren. Es gab ja schon Millionen Projekte, wo irgendwelche Europäer was machen mit Indern und die Europäer dann wie so Touristen auftauchen und bloß eigentlich ein bisschen reinschnuppern in die indische Musik, weil das ist ja so eine Wissenschaft, dass man, wenn man das 10 Jahre macht, dann ist man immer noch totaler Anfänger. Die wirklichen Könner, die machen das, seit sie 3 sind, und zwar machen die nichts anderes, so wie der Arme zum Beispiel. Und dann können wir das immer nur Secondhand wiedergeben oder wir machen halt was ganz Neues. Und unser Wunsch war es halt, was zu machen, das halt mehr Originalität mitbringt und das wieder ein neues Kapitel schreibt in der Weltmusik und nicht einfach nur das Gleiche macht, wie jetzt schon vor 20, 30 Jahren gemacht wurde.
Für die Tänzerin war es, glaube ich, nicht ganz einfach, nicht nur Tablas zu hören, sondern auch Drumset. Wie haben wir das vorher koordiniert, dass man da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner findet?
Ach, also die beiden, also sowohl die Tänzerin als auch der Flötist, sind sowas von schmerzfrei, würde ich jetzt mal das Wort benutzen. Und auch eigentlich die meisten anderen Musiker aus Indien, die ich kennengelernt habe, die sind so offen und haben so auch eine große Lust, mit ganz neuen Sounds zu arbeiten, die für ihre Ohren vielleicht irgendwie nicht alltäglich sind. Die stehen total drauf, wenn ich einen ganz einfachen Rockgroove spiele oder irgendwie so einen Salsa-Beat oder sowas, weil die das halt, das ist genauso wie wir das toll finden, wenn sie halt tanzt oder wenn ein toller Flötist irgendwie so seine unfassbaren Raga-Muktayams da drüber heizt. Das finden wir total super, irgendwie für die ist das halt Alltag. Und genauso ist es umgekehrt, wenn ich auf dem Drumset dann einfach einen Backbeat spiele, finden die das total geil und sie tanzt gerne dazu. Und ich meine, wir haben natürlich, Matthias und ich jetzt in dem Fall, schon die indische Musik so weit studiert, sind in die Tiefe gegangen, dass wir sehr schnell auch irgendwie auf deren Sachen auch einsteigen können und irgendwie etwas mehr als nur ein oberflächliches Verständnis haben vielleicht von dem. Und von daher kann man das, also es gibt viele, viele so Anhaltspunkte, wo wir uns gut vernetzen können, so in diesen, zwischen diesen Kulturen.
Ja, man hat auch manchmal beim Flügelhorn das Gefühl gehabt, so bei den tiefen Tönen, hat mich ein bisschen an die tibetische Musik, an diese Blechblasinstrumente, sind ja fast auch Alphörner eigentlich, die da haben, auch ein bisschen erinnert. Also man findet dann schon so im Asiatischen dann auch manchmal so Entsprechungen, oder?
Also die Trompete gibt es in allen Kulturen in irgendeiner Form. In der klassischen indischen Musik taucht sie aber überhaupt nicht auf. Sondern die taucht da höchstens auf als Fanfareninstrument. Es gibt indische Zigeuner, die auch Blechblasinstrumente spielen. Aber wenn ich jetzt klassische indische Musik mache, mit den ganzen wahnsinnigen Genies, die da rumlaufen, das kann man gar nicht anders sagen. Das Level, was die anbieten, das ist einfach sowas von Wahnsinn, weil es ist ein ganz normaler Standard, dass man 10 Jahre lang 18 Stunden am Tag geübt hat. Und das findet man in ganz wenig Kulturen, dass Musik so wahnsinnig hochentwickelt ist und so geschätzt wird und mit so einer Demut gemacht wird, ohne diese ganze Arroganz, die man leider so oft findet. Das findet man in Indien ganz selten. Und
es hat noch viel Spaß ausgesehen.
Ja, weil es ist einfach auch eine Riesenehre, Musiker zu sein. Bei aller Kritik am Kastensystem, die Musiker sind ja die höchste Kaste, zusammen mit den Priestern und mit den Lehrern. Und das könnte man von mir aus bei uns auch einführen. Hätte ich nichts dagegen. Ja.